herzlich willkommen zum Podcast Lieben ohne Leiden. Mein Name ist Katja Amberg, ich bin Hypnosetherapeutin, Paartherapeutin und Mentalcoach. Ich zeige dir hier, wie du dich aus einer leidvollen, toxischen Beziehung befreist und was der wahre Grund für diese toxische Beziehung ist. Außerdem erfährst du, wie das mit der Liebe wirklich geht und wie du endlich ein glückliches Leben mit dem richtigen Partner und in der Fülle lebst. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo, und heute gibt es einen ganz besonderen Podcast für dich, nämlich heute gibt es den ersten Teil meiner persönlichen Geschichte. Diese Geschichte kannst du auch auf YouTube sehen, ganz in Farbe, wenn du mich dann ja gerne mal vor dir haben möchtest. Und heute wirst du den ersten Teil meiner Geschichte dir anhören können. Also lass dich überraschen, es wird sehr, sehr spannend. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Du siehst, es ist heute ein ganz besonderes Video. Ganz andere neue Kulisse und vor allem hier auch dieses Mikrofon. Ja, das hat natürlich einen Grund, weil ich heute hier zeitgleich eine neue Podcast-Folge aufnehme. Falls du meinen Podcast Lieben ohne Leiden noch nicht kennen solltest, dann hör doch da gerne mal rein. Und ansonsten, falls du jetzt diese neue Podcast-Folge hören solltest und den YouTube-Kanal noch nicht kennst, dann schau gerne mal bei YouTube rein, dann wirst du diesen Podcast als Video dir noch mal gerne anschauen, wenn du das möchtest. So, ja, heute, du siehst, ich habe es mir hier gemütlich gemacht mit Kamin und wirklich, ja, mal eine ganz andere Kulisse, weil es ist kein gewöhnliches Video. Es ist wirklich was ganz, ganz Besonderes und ich will dieses Video hier schon sehr, sehr lange machen. Hab lange überlegt, mache ich das, mache ich es nicht? Was erzähle ich nicht? Denn heute geht es um meine Geschichte. Die Geschichte von Katja Amberg, warum ich heute so bin, wie ich bin, warum ich heute das tue, was ich tue. Ja, du kennst mich sicherlich als Hypnosetherapeutin, als Paartherapeutin, als Mentalcoach, aber es ist nicht nur das. Ich mache noch viel, viel mehr und ja, zu meiner Geschichte gehört viel, viel mehr. Und all das wird dir erstens helfen zu verstehen, du bist nicht alleine mit deiner Geschichte. Und es wird dir auch helfen zu verstehen, warum ich dich verstehen kann und vor allem, warum ich dir helfen kann. Denn ja, ich habe ja durch meine eigene Geschichte, durch mein eigenes Leiden den Weg gefunden. Ich sage ja immer, ich habe die Lösung für deine toxische Beziehung oder für dein Selbstwertproblem. Und was auch immer, viel, viel mehr, ihr kennt es aus den anderen Videos, weil ich selbst erlebt habe. Und weil ich selber erlebt habe, was funktioniert, was wirklich hilft und was einfach nicht hilft und wo der Irrweg lang geht. Und ja, mit meiner Geschichte lade ich dich jetzt einfach ein, einfach mal in ja meine Vergangenheit einzutauchen, meinen Weg mitzuverfolgen. Ja, der sehr lang war, der interessant war, teilweise auch leidvoll war und der mich ja heute zu der gemacht hat, die ich bin. Und ich kann jetzt schon sagen, ich bin jetzt nicht mehr die Katja, die ja vor, weiß ich nicht, in der Kindheit oder vor 20, 30 Jahren, man verändert sich ja sowieso, ist ja ganz klar. Aber bei mir ist die Veränderung wirklich sehr, sehr krass und sehr, sehr krass positiv. Also, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist ganz klar. Es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte und es ist für mich auch immer wieder selber ein Wunder zu sehen, ja, was ich da alles so erlebt habe. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Ganz genau. Da fällt mir noch was ein, bevor ich da anfange. Ich bin mit allen Menschen, die in meinem Leben mir begegnet sind und die mir wehgetan haben oder die sich nicht so verhalten haben, dass es mir gut getan hat, im Frieden. Also ich habe da vergeben, in mir vergeben. Deswegen war ich nicht mit jedem einzelnen Kaffee trinken oder so und wir haben hier groß Vergebung gefeiert, sondern die Vergebung kann man mit sich selbst machen. Das will ich auch gleich von vornherein sagen. Also ich bin heute damit im Frieden. Und dennoch sind diese Dinge in meiner Erinnerung. Und fangen wir jetzt einfach mal an, oder? Du wartest ja schon und denkst, was redet sie hier so lange? Wir fangen an in meiner Kindheit. Wie konnte es anders sein? Aber bei mir begann es auch schon sehr, sehr früh. Also bei mir begann es im Alter von 3/4 Jahr. Also ich war noch so ein kleines, süßes Baby. Da hatte ich einen ganz schweren Unfall. Und zwar da konnte ich schon greifen. Und habe eine Flasche Babyöl gegriffen und habe mir das übers Gesicht geschüttet im Liegen und habe dieses Babyöl eingeatmet. Das heißt, ich bin erstens fast dran erstickt und zweitens musste ich natürlich sofort ins Krankenhaus und habe dort eine schwere Lungenentzündung entwickelt. Das heißt, ich war 2 Wochen wirklich in Lebensgefahr. Die Ärzte wussten nicht, ob ich das Ganze überlebe. Daran habe ich natürlich keine bewusste Erinnerung, ganz klar. Aber dieses Ereignis hat natürlich schwere Spuren hinterlassen, die ich erst Jahre später erfahren habe und lösen konnte. Ja, also in dem Moment als Baby konnte ich ja noch nicht logisch denken, aber das Zellgedächtnis speichert ja alles ab. Und so auch in meinem Fall wurde abgespeichert erstens dieser Schock, dieser Schreck, dieses plötzliche Abtrennen, denn ich war ja auf der Intensivstation, ich war isoliert hinter einer dicken Glasscheibe. Mama und Papa durften nicht zu mir, sie durften mich nicht streicheln, sie durften nicht zu mir sprechen. Das war damals so. Das heißt, ich war wirklich wie schockmäßig rausgerissen aus der gewohnten Umgebung, in einer kalten Umgebung, wo ich ja nur mechanisch versorgt wurde. Also, dass ich das wirklich überlebt habe, ist echt ein Wunder. Rückblickend kann ich sagen, dass dieses Krankenhaus für mich in meiner Kindheit, denn dort war später der Kinderarzt in diesem Krankenhaus, dieses Krankenhaus war für mich immer irgendwie magisch. Es löste keine negativen Gefühle aus, sondern es war ein besonderer Platz. Und ich kann euch nicht sagen, ob ich da eine Nahtoderfahrung hatte oder nicht. Also bewusst nicht. Aber ich war ja so an der Grenze zwischen Leben und Tod. Und ich weiß auch, dass ich das Krankenhaus aus unterschiedlichen Perspektiven kenne, die ich eigentlich gar nicht kennen kann, wo ich eigentlich noch gar nicht war. Also total verrückt. Und vor allem scheine ich ja auch wirklich einen großen Überlebenswillen gehabt zu haben, dass ich gesagt habe, nö, ich gehe hier nicht, ich bleibe hier, ich nehme die Herausforderung an. Und ich habe an Krankenhäuser heute auch keine negativen Erinnerungen. Krankenhäuser sind für mich generell nichts Schlimmes. Also da riecht es immer so aufregend und so besonders. Also es kann sich auch wirklich komplett anders abspeichern, was mir sagt, auch da muss ich irgendwie Erfahrungen gemacht haben, die nicht nur negativ sind. Also man denkt immer, oh Gott, schrecklich, schrecklich, schrecklich. Und in jedem Leid ist auch irgendwas, ist ein Geschenk versteckt. Und das konnte ich erst Jahre später wirklich begreifen. In der Kindheit natürlich auch noch nicht. Und aber als Baby dort habe ich natürlich trotzdem, also es war ja deswegen nicht alles schön, trotzdem natürlich abgespeichert. Ich bin verlassen, ich bin verloren. Mama und Papa haben mich vergessen. Ich konnte nicht logisch denken. Ich bin ja jetzt im Krankenhaus und ich muss ja jetzt beatmet und künstlich ernährt werden. Und Mama, Papa dürfen nicht zu mir. Ja, das wusste ich natürlich nicht, sondern für mich habe ich abgespeichert im Zellgedächtnis. Ich bin verloren, verlassen. Das kann jederzeit wieder passieren. Und Kinder nehmen immer die Schuld auf sich, egal was passiert. Ich habe natürlich auch gedacht, ich bin schuld. Ich habe irgendwas falsch gemacht, weil plötzlich war was, plötzlich sind alle weg und ich leide hier, mir geht's körperlich schlecht. Solche Dinge geschehen da. Und natürlich auch, weil meine Mutter auch nachträglich in der Kindheit, also ich konnte mich ja an diesen Unfall, ist schon interessant, die Versprecher, diesen Unfall nicht bewusst erinnern. Ganz klar, das habe ich erst Jahre später als erwachsene Frau in Therapie aufgearbeitet. Da kam das nämlich alles wieder hoch. Meine Mutter hatte eben auch gesagt, ja, ich war ja so wild und ich konnte immer nicht still liegen. Und weil ich so wild war, habe ich das über mich rübergeschüttet. Und so habe ich natürlich auch zusätzlich nachträglich noch abgespeichert, ich bin schuld, ich habe meinen Eltern so viel Ärger gemacht, weil ich so wild bin, weil ich nicht richtig bin, so wie ich bin. Und das speicherte sich zusätzlich ab, diese wahnsinnige Schuld. Ja, und als ich aus dem Krankenhaus wiederkam, war ja durch diese, das waren circa 3 Monate, durch die lange Zeit wirklich, wie soll ich sagen, der Kontakt wie abgebrochen zu meinen Eltern. Das waren ja für mich plötzlich fremde Menschen. Das ist 3 Monate sind für ein Baby eine Ewigkeit. Ja, und Traumastufe 10 noch dazu. Und es soll wohl auch wirklich eine ganze Weile gedauert haben, bis ich wieder irgendwo ansprechbar war zu Hause. Also ich war wohl wirklich noch wie in so einem Trauma- oder Trancezustand. Kann ich mich natürlich auch nicht erinnern, aber das hatte schon mal, negative Folgen. Dazu kam in der Kindheit, dass meine Mutter sehr, sehr schwer krank war, immer wieder Krankheitsphasen hatte, die ich als Kind aber nicht wusste. Ich habe als Kind nur gespürt, gefühlt, Mama geht's nicht gut, und habe da natürlich auch gelernt, unbewusst gelernt, ich muss Rücksicht nehmen, ich muss mich zurücknehmen, andere sind wichtiger als ich, meine Bedürfnisse zählen nicht. Und eben auch, weil es Mama ja oft nicht gut ging, dann ist es immer so, dass ein Kind darf es oder kann es energetisch nicht besser gehen als den Eltern. Das ist energetisch gesehen einfach nicht möglich. Und da wurde natürlich auch viel kommuniziert, so in die Richtung, du kannst doch hier nicht so viel rumlachen, so laut lachen und so fröhlich sein, wenn andere hier so leiden. Und da musste ich natürlich meine Bedürfnisse zurückschrauben, zum Lachen in den Keller gehen. Natürlich wussten meine Eltern nicht, was sie da anrichten mit diesen Sätzen, weil sie es ja selbst nicht anders gelernt haben, weil sie ja selber in den eigenen Themen oder hier auch in der Krankheit in meinem Fall gefangen waren. Und ja, und deswegen haben sich genauso bei mir auch die ganzen Klassiker verfestigt. Ich bin schuld, ich muss Rücksicht nehmen, meine Bedürfnisse zählen nicht, andere sind wichtiger als ich. Mein Vater war selten da, war beruflich wie viele Väter eben eingespannt. Wenn er da war, hat er das Beste versucht, eben auch Harmonie herzustellen. Aber es hat einfach irgendwo nicht gereicht. Ja, und dazu hatte ich eine Schwester, die wirklich, wir beide waren wie Tag und Nacht, wirklich total unterschiedlich. Und da gab es natürlich auch viele Reibungen und Machtkämpfe. Und ja, das hat das alles natürlich nicht leichter gemacht. Auf jeden Fall hatte ich dann auch im Kindergarten, fing es schon an mit Ausgrenzung, in der Schule mit Mobbing, mit Intrigen, auch in der Schulzeit schon mit Stalking. Also das Thema Stalking hat mich immer wieder begleitet, so diese Grenzüberschreitung, die ich in der Kindheit mehrfach erlebt habe. Ja, also, aber deswegen klingt das jetzt so, als ob meine Kindheit der Horror gewesen wäre. Das war es überhaupt gar nicht. Aus meinem Empfinden war das gar nicht so. Das ist ja das Verrückte. Ich habe ja immer gedacht, meine Kindheit war total super perfekt, weil ich ja auch nichts anderes kannte. Man kann ja nicht vergleichen. Das kam erst später, wenn du vergleichst mit anderen Familien, wenn du dich mit anderen Freunden vergleichst. Erst später kam die Erkenntnis, oh, da gibt's ja noch was anderes. Aber in der Zeit war das alles normal. So war das halt. Ich kannte nichts anderes. Und trotz, dass ich immer wieder diese krasse Ablehnung erfahren habe, wirklich so wirklich so ein Gefühl von weggestoßen werden. Ich hatte ja auch immer die Strategie, ich muss ganz, 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 ganz lieb sein. Das war meine Strategie. Lieb sein, lieb sein, lieb sein. Meine Schwester hatte die gegenteilige Strategie. Deswegen waren wir ja auch so wie Tag und Nacht. Das war eher so das rebellisch sein und eben nicht das machen, was verlangt wird. Und ich dachte, okay, wenn ich ganz, ganz lieb bin, dann müssen die anderen mich auch lieb haben. Und wenn die anderen mich wieder abgelehnt und weggestoßen haben und gemobbt haben, habe ich eben gedacht, sehen die denn nicht, wie lieb ich bin? Merken die nicht, was ich alles mache? Okay, dann war es noch nicht genug. Dann muss ich noch lieber sein. Dann muss ich noch mehr machen. Also wirklich, ich muss mich zerfetzen und mich aufgeben für die anderen. Das war meine Strategie. Das war meine Illusion, die ich mir zurechtgesponnen habe, weil ich dachte, so kriege ich die Liebe. Weil es wurde ja auch immer suggeriert, hey, wenn du ganz lieb bist, dann passiert das und das oder dann kriegst du das und das, aber es geschah oft nicht, das Versprechen. Und ja, also da hört ihr schon raus, war das gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Und trotz dieser vielen negativen Erlebnisse hatte ich auch wunderschöne Erlebnisse. Also ich hatte auch wirklich gute, tolle Freunde. Ich hatte Erfolgserlebnisse. Ich war in der Schule gut. Natürlich habe ich da auch wieder gelernt, wie besessen, dass ich gut bin, dass ich mich beweise, dass ich zeige, Mensch, guck doch, ich bin doch eine Liebe, ich bin doch eine Kluge. Mich kann man doch nur lieb haben. Auch da die Strategie. Und hatte da auch Erfolge, aber natürlich immer wieder mit diesem Gefühl, es reicht nicht, Glück gehabt, Schwein gehabt, war Zufall, bin doch nicht gut genug. Ja, weil eben meine Eltern mir nicht diese Bestätigung geben konnten, dass ich ausreiche, dass ich genug bin. Wie gesagt, keine Vorwürfe, auch meine Eltern haben ihr Bestes gegeben. Und ja, jeder steckt ja da in seinen eigenen Mustern dort drin. Und trotzdem habe ich immer wieder, auch trotz dieser negativen Erfahrung, gedacht, warum auch immer, ich bin ein Glückskind. Also wirklich dieses, ich bin was Besonderes und ich werde was Besonderes machen. Nicht egoistisch, sondern irgendwie habe ich da immer wieder diesen positiven Kern, dieses Leuchten, diese Reinheit, diese Liebe in mir gefühlt. Natürlich nicht permanent, denn wenn ich natürlich negative Erfahrungen gemacht habe, habe ich natürlich auch das Gegenteil gedacht. Habe ich auch gedacht, oh, ich und warum immer ich und oh, wieder nicht gut gewesen. Aber es blitzte immer wieder dieses durch, ich bin was Besonderes. Also ich bin ein Glückskind, besser gesagt. So dieser innere Kern. Und ich bin mir ganz sicher, dass es damals als Baby im Krankenhaus auch irgendwie durchblitzte. Dieser Kern, dieses Nein, 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 ich bin hier, ich muss noch was herausfinden. Ich hatte in der Kindheit schon sehr früh reflektiert, warum bin ich so, wie ich bin? Warum ist der Baum jetzt grün? Warum ist der Wind kalt? Warum habe ich jetzt Angst? Also ich habe so viel Fragen gestellt. Und meine Schwester, die ja das Gegenteil von mir war, die hat halt immer gesagt, was stellst du für dämliche Fragen? So blöde Fragen kann doch keiner stellen. Ja, heute lache ich drüber. Früher hat mich das natürlich total verletzt. Aber ich habe viel hinterfragt. Und ich habe unbewusst, das war natürlich nicht bewusst, weil ich wusste doch nicht, was das für Muster sind, ist ja ganz klar. Unbewusst habe ich mir immer wieder die Frage gestellt oder mir gesagt, da muss es doch einen Grund geben. Da muss es doch einen Grund geben. Also dieses, ich bin ein Glückskind, da muss es doch einen Grund geben, zog sich durch das Leben. Und auch wirklich diese Illusion, weil ich dachte, oh, ich bin nicht gut genug und da wieder ausgegrenzt, da wieder, da habe ich immer gedacht, Mann, ich werde einfach irgendwo hinziehen, wo mich niemand kennt und dort fange ich ganz neu an und dann wissen die gar nicht, wie ich bin und dann beweise ich allen, wie gut ich bin. Ja, also so verlief irgendwo die Kindheit und bei mir fing es an, sehr, sehr früh auch, ja, Pubertät, in der Jugend, dass ich da eben auch nach Liebe gesucht habe. Eben auch wirklich diese Nähe, diese Liebe, die Bestätigung und Zärtlichkeit bei Jungs und dann bei Männern zu finden, die mir eben das geben, was ich in der Kindheit so doll vermisst habe. Dass jemand sagt, ey, ich liebe dich und ich will dich und ich meine dich. Das hat mir so gefehlt und das habe ich dann natürlich in den Männern gesucht. Diese Suche, die begann, ne? Das kommt dir vielleicht von deiner Geschichte bekannt vor, diese Suche, die dann in Sucht enden kann. Und natürlich konnten mir diese Männer auch nicht das geben, was ich gebraucht habe, weil ich natürlich durch meine Muster total unterwürfiges Mäuschen zurückgehalten. Ich habe alles gemacht, ich habe mich auf den Boden geworfen, so ungefähr, und mich zerfetzt für die Männer. Und es ist natürlich klar, dass da keine gesunde Beziehung rauskommt und dann früher oder später an Menschen gerät, die das total ausnutzen. Die sagen, Mensch, genial, perfektes Püppchen zu manipulieren und ausnutzen. Und ich natürlich noch meine Strategie, wenn ich ganz lieb bin, dann werde ich zurückgeliebt. Ja, und so hat es natürlich nicht lange gedauert und ich hatte meinen ersten Narzissten, meine erste toxische Beziehung und ja, es lief ab wie im Bilderbuch, da will ich jetzt gar nicht diese ganzen Phasen durchgehen, die kennst du ja schon aus meinen anderen Videos oder aus dem Podcast. Und es war so offensichtlich bei diesem Menschen, also aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass er ja ein Narzisst war. Bin ja heute Heilpraktikerin für Psychotherapie, deswegen kann ich da schon mit Gewissheit davon sprechen. Und es war so offensichtlich. Die Verletzungen, die Abwertung waren so offensichtlich. Also das war kein versteckter Narzisst, der irgendwelche Manipulationssachen, natürlich hat er das auch gemacht, aber die Abwertung war so offensichtlich und ich war so blind und taub für diese Dinge, das zu erkennen. Es war für mich normal. Es war normal, getreten, abgeschossen zu werden, benutzt zu werden. Ich habe gedacht, Mensch, ein Glück, dass ich überhaupt jemanden kriege. So hässlich, wie ich bin, so, ich war wirklich davon überzeugt, durch das, was ich erlebt habe, durch diese Ausgrenzung und dass eben meine Eltern dem auch nicht widersprochen haben. Also wenn ich gesagt habe, oh, der und der hat gesagt, ich bin so hässlich oder so dumm, haben meine Eltern auch nicht gesagt, das stimmt aber nicht. Du bist eine ganz schicke oder du bist doch klug, du kannst was. Es blieb im Raum stehen, weil sie halt beschäftigt waren, weil sie es nicht erkennen konnten, was meine Not war. Und deswegen dieses Nicht-Kommentieren meiner Eltern war für mich ja erst recht nochmal die Bestätigung. Scheiße, das ist wirklich so. Scheiße, ich bin wirklich hässlich und dumm und blöd. Und ich kann ja froh sein, dass ich überhaupt jemanden abkriege. Ein Glück, sonst bleibe ich noch mein ganzes Leben lang alleine. So habe ich natürlich alles mit mir machen lassen. Und dieser Narzisst hat mich auch wirklich richtig körperlich weggeschubst und weggestoßen. Also er hat mich nicht verletzt körperlich, emotional ja, sondern wirklich, es waren Momente, wo man sich ganz nah war, wo es schön war und aus dem Nichts hat er mich weggestoßen, so wie ich atme so komisch, ich stelle dämliche Fragen, also wirklich wegstoßen, on-off, ne, diese Geschichte und dann auch belügen, betrügen, also auch ganz offensichtlich, also er hatte da auch wirklich eine Freude dran, mich absichtlich sadistisch schon zu verletzen emotional, indem ich mitbekomme, dass er fremd geht, wie er fremd geht, um ja, daran Freude zu empfinden, wie ich am Boden liege und um Liebe flehe. Also ganz krass, ganz schlimm, Selbstwert im Keller, unterwürfig hoch 10. Ja, on, off begann und ich habe gespürt, ich leide immer mehr und mehr in dieser Beziehung. Es war nur noch Leid und bei jeder On-Phase, die war ja immer kürzer und kürzer. Also jedes Mal, es war off, leiden, leiden, leiden. Man wusste dann mit der Zeit schon, ich weiß nicht, wie viel mal on-off war, man wusste schon, wir kommen wieder zusammen, das war fast klar, aber nicht ganz sicher. Das hat mich ja auch in dieser Abhängigkeit gehalten. Und in dem Moment, wo wieder on war, schon in dem Moment, in der ersten Umarmung, wusste ich schon, es wird wieder off sein. Und hatte ich schon wieder dieses komische Gefühl, der Magen zog sich zusammen, mir wurde schlecht. Ich fühlte, dass ich vergifte. Ich fühlte es richtig, da ich ja auch da ziemlich klar trotzdem reflektiert habe. Das ist so komisch, das jetzt zu beschreiben, denn es war ein Teil komplett unbewusst, total gaga, unterwürfig und ein anderer Teil hat ganz klar gesehen, ich nenne es einfach den intuitiven Teil, die Intuition, mein höheres Selbst, mein Überbewusstsein. Mit dem Überbewusstsein arbeite ich ja heute sehr intensiv in den persönlichen Sitzungen, Hypnosesitzungen zusammen. Und ich sage mal, mein höheres Selbst, meine Intuition fühlte, ist total schlimm, du vergiftest. Und ich habe auch wirklich bewusste Phasen gehabt in dieser Beziehung, wo ich mir diesen Mann angeguckt habe und habe mir gedacht, was finde ich an dem überhaupt? Der sieht nicht besonders toll aus, der schreit mich nur an, der wertet mich ab, der geht dauernd fremd. Was will ich mit dem? Ich liebe ich diesen Mann? Lieb ich den? Und ich musste fühlen, nee, ich liebe ihn nicht, aber ich komme nicht los. Was ist denn das? Ist das jetzt Liebe oder was ist das? Das habe ich damals schon versucht herauszufinden. Und damals gab es aber keine Informationen. Es gab kein Internet, es gab keine Handys, keine YouTube-Videos, keine Bücher drüber. Ich tappte voll im Nebel. Ich hatte keine Ahnung, was ist das? Ich fühlte nur intuitiv, ich muss hier irgendwie raus. Ich hatte damals eine ganz tolle Freundin, zu der ich immer kommen konnte und die hat diese ganze On-Off, dieses On-Off-Drama, nennen wir es mal so, miterlebt. Und sie hatte schon mehrmals gesagt, Mensch, der tut dir nicht gut, der tut dir nicht gut. Und irgendwann war wieder off. Und ich bin wieder zu ihr hin und sagte, du, er hat mich wieder angerufen und was soll ich machen? Soll ich wieder zurückgehen? Oder meinst du, er hat mir jetzt versprochen, dass er sich ändert? Ne? Dieses, ich verspreche dir, ich ändere mich. Ja, und sie hat gesagt, weißt du, es war jetzt so oft schon Schluss. In 2 Wochen kommst du wieder zu mir und weinst dir die Augen aus. Und weißt du was? Ihr passt einfach nicht zusammen. Erkenne es, sieh es ein. Und wenn du wieder zu ihm zurückkommst, du brauchst zu mir dann nicht wiederkommen und dich ausweinen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht immer wieder die gleichen Geschichten ertragen. Ich habe dich jetzt so lange begleitet, aber jetzt ist Schluss. Ich kann nicht mehr. So. Und dann könnte man ja meinen, oh, was ist das für eine Freundin? Lässt dich hier einfach hängen, wenn du in Not bist. Das geht ja gar nicht. Nee. Ganz im Gegenteil, das war die beste Freundin, die ich haben konnte, weil durch ihr scheinbares Nichthelfen hat sie mir einen riesen Gefallen getan. Das habe ich gebraucht. Hätte sie gesagt, na ja, versuch's doch mal mit mir, hätte sie dafür gesorgt, dass ich wieder reingegangen bin. Sie sah ja, ich bin hier wie in einer Sucht gefangen. Und genau das ist es, was eben auch bei Süchten allen Süchtigen mehr hilft, ihm nicht mehr zu helfen ab einem bestimmten Zeitpunkt, wohlgemerkt, nicht mehr da zu sein, sondern ich musste klarkommen und interessanterweise, nachdem die Freundin mir das gesagt hat, ging bei mir ein Schalter rum. Das habe ich gebraucht. Hallo, hallo, aufwachen. Frage mich nicht, wie. Ich wusste ja, wie gesagt, nichts über toxische Beziehungen oder Narzissten, wie ich da rausgekommen bin. Wahrscheinlich hatte ich den letzten Arschtritt, diese letzte Verletzung schon bekommen, von der ich auch immer spreche. Du brauchst manchmal den letzten Tritt, um rausgehen zu können. Den hatte ich scheinbar bekommen. Ich weiß es nicht. Ich habe es irgendwie geschafft, da rauszukommen. Es war aber ein langer, langer, langer Prozess. Und er hat natürlich nicht aufgegeben. Das klassische narzisstische Kränkung. Erstmal Laufbomben wieder ohne Ende. Ich ändere mich. Ich mache das. Das schwenkte dann in Aggressivität, in Stalking, in Rufmord. Ja, in Geschichten über mich erzählen, mich schlecht machen und mich tyrannisieren und terrorisieren. Und das, ich weiß nicht, wie lange das danach noch ging, vielleicht 2 Jahre, keine Ahnung. Ist er immer wieder nachts gekommen, nachts um 3, an mein Fenster gehämmert, gedonnert. Ich habe dann irgendwann nur noch die Bettdecke über den Kopf gezogen und habe gedacht, wann hört das auf? Ich stell mich tot, ich bin gar nicht da. Ich habe mich totgestellt und irgendwann hörte es auf. Irgendwann hörte es auf, deswegen war aber mein Problem nicht gelöst. Ich dachte, Schwein gehabt, da noch mal rausgekommen. Aber wie ihr wisst, ich habe ja nichts wirklich gelernt. Ich habe ja nur die Beziehung beendet. Mein Muster trug ich immer noch mit mir rum. Und so habe ich dann auch gedacht, so meine Fantasie, ich fange woanders ganz neu an, wo mich gar keiner kennt. Und da werde ich erstmal beweisen, diesmal mache ich alles richtig. Diesmal bin ich oberlieb, oberklug, obertoll und dann müssen mich alle lieben. Tja, dann bin ich einmal 750 Kilometer in die eine Richtung gezogen, dann nochmal 800 Kilometer in eine andere Richtung und habe immer wieder die gleichen Erfahrungen gemacht. Immer wieder Erfahrungen von Mobbing, Ausgrenzung, Intrigen in verschiedenen Bereichen, auch ganz viel im Beruf, eben Mobbing und heftige Übergriffe in Freundschaften, ganz klar, immer wieder das Gleiche, auch Stalking, Grenzüberschreitung, sexuelle Belästigung in wirklich verschiedenen Konstellationen. Ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Es können doch nicht andere. Und das war schon der erste Teil meiner persönlichen Geschichte. Und du kannst dich schon auf den nächsten Podcast freuen, wo es dann den zweiten Teil geben wird. Also es ist und bleibt spannend. So, meine Lieben, das war heute wieder eine neue Folge hier auf meinem Podcast Lieben ohne Leiden. Schau gerne mal bei YouTube vorbei, wenn du mich mal in Farbe sehen möchtest oder auch gern auf meiner Website www.liebenohneleiden.de. Abonniere meinen Kanal und denke immer daran, jeder Tag ist ein Geschenk. Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Katja Amberg.